Deutschlandfunk.
Es war kurz nach 18 Uhr Ortszeit, als es passierte.
Gleich zwei schwere Erdbeben binnen einer Minute haben Venezuela erschüttert.
Wir haben es irgendwie geschafft, rauszukommen. Das war wie in einem Horrorfilm.
Besonders schwer getroffen ist der Nordwesten des Landes und die Hauptstadt Caracas.
Rettungsmannschaften sind im Dauereinsatz.
Es ist bisher schwierig, das komplette Ausmaß abzuschätzen, aber es gibt viele Tote und Verletzte.
Quiero pedir a los médicos, enfermeras.
Venezuelas Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez ruft hier ÄrztInnen, Krankenpfleger dazu auf, zur Arbeit zu kommen, um die Menschen behandeln zu können. Wie ist die Lage nach den Erdbeben und was bedeutet das für ein Land, das ja sowieso gerade diverse Krisen durchmacht? Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, in diesem Podcast packen wir jeden Tag eine News für euch aus. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Heute ist Donnerstag, der 25. Juni. Es könnten die schwersten Erdbeben der letzten 100 Jahre in Venezuela gewesen sein. Es gibt diverse Videos von dem, was da am Mittwochabend Ortszeit passiert ist. In einem Video sieht man den Flughafen der Hauptstadt Caracas. Die Wände wackeln, es kommt dicker Staub von der Decke. Menschen versuchen schnell aus dem Gebäude rauszukommen. Kurz danach sieht man die Zerstörung. Ein totales Desaster, total zerstört, sagt der Mann, der durch den Schutt im Flughafen läuft. Die Erdbeben hatten eine Stärke von 7,2 und 7,5. Der Norden Venezuelas ist zwar eine erdbebenanfällige Region, aber so ein starkes Beben hat es schon sehr, sehr lange nicht gegeben. Die Behörden befürchten tausende Todesopfer. Offiziell bestätigt sind Stand Donnerstagnachmittag deutscher Zeit mehr als 160 Tote und fast 1000 Verletzte. Und er hat die Entwicklungen nach den Erdbeben auch ganz genau mitverfolgt.
Ja, hallo, mein Name ist Tobias Lambert. Ich bin Journalist und Autor, beschäftige mich sehr viel mit Lateinamerika und seit über 20 Jahren auch sehr intensiv mit Venezuela, war häufig da, habe ein Buch darüber geschrieben und verfolge dort die Geschehnisse immer sehr nah.
Tobias ist mit Bekannten vor Ort in Kontakt. Was hat er nach den Erdbeben von denen gehört?
Ja, ich hatte heute Morgen mit mehreren Personen Kontakt. Das sind jetzt natürlich nur subjektive Eindrücke, die ich da bekommen konnte. Aber alle haben gemeinsam, dass sie betont haben, dass sie so ein Erdbeben in dieser Stärke noch nie erlebt haben. Und alle haben auch Worte wie Katastrophe, Tragödie etc. in den Mund genommen. Glücklicherweise war jetzt in meinem Bekanntenkreis erstmal niemand so betroffen, dass es Tote oder Verletzte gab. Aber alle sind doch sehr schockiert.
Gab es Zerstörung bei den Menschen, mit denen du gesprochen hast?
Ja, bei denen nicht direkt bei ihnen zu Hause, aber im Umfeld sehr wohl. Aus verschiedenen Teilen von Caracas beispielsweise gibt es Schilderungen von stark beschädigten Häusern, auch eingestürzten Häusern. Auch im wohlhabenderen Teil von Caracas im Osten in Chacao sind mehrere mehrstöckige Häuser komplett eingestürzt. Und auch aus anderen Landesteilen gibt es vor allem von der Küste aus dem Bundesstaat La Guaira, direkt vor Caracas gelegen, gibt es viele Berichte über massive Schäden und auch vermutlich verschüttete Personen, die nun gesucht werden.
Jetzt ist nach so einem Erdbeben das Ausmaß noch nicht ganz klar. Das verändert sich auch. Auch die Opferzahlen verändern sich quasi stündlich. Warum ist es nach so einem schweren Erdbeben jetzt auch mit Blick auf Venezuela da auch so schwierig, überhaupt einen Überblick zu bekommen, auch in den vielleicht entlegeneren Gebieten?
Ja, das ist im Prinzip ja immer bei Naturkatastrophen so, dass erste Berichte über Tote und Verletzte eintrudeln, die dann auch verifiziert werden von den Regierungen und bekannt gegeben werden. Die liegen in der Regel immer zunächst vergleichsweise niedrig und steigen dann im Laufe der Zeit an. Das liegt daran, dass eben viele Meldungen auch erst später reinkommen. Nun war es konkret so, dass nach den beiden schweren Erdbeben am Abend auch zunächst mal die Stromversorgung, Internet etc. abgeschnitten war und dann brach natürlich auch die Nacht herein. sodass es keine gesicherten Informationen aus vielen Landesteilen gab. Und klar ist, dass diese ersten Zahlen, die die Regierung dann genannt hat, die sich im Übrigen auch nur auf Caracas bezogen, von 32 Toten, war da die Rede, dass die natürlich sehr niedrig angesetzt sind und dass da ja im Tagesverlauf und in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch viele, viele Tote und Verletzte hinzukommen werden.
Ja, die Zahlen sind ja jetzt auch schon weiter angestiegen. Was ist das für eine Gegend? Also Caracas hast du jetzt gerade schon genannt, aber auch nordwestlich davon hat ja das vor allem das zweite Beben, muss sehr stark gewesen sein. Was ist das für eine Gegend? Ist die leicht zugänglich?
Naja, also das Erdbeben hat ja relativ großen Teil des Landes betroffen, ja. Neben Caracas, also vor allem den Bundesstaat La Guaira, an der Küste gelegen. Da ist auch der internationale Flughafen und ein sehr wichtiger Seehafen. Dieser Staat ist prinzipiell ganz gut zugänglich, ja auch über die See und über die Luft erreichbar. Das Problem ist, dass dort eben die Schäden massiv sind und es da auch zunächst kaum oder keine gesicherten Meldungen gab, wie viel Tote oder Verletzte es gibt. Das wird sich erst mit der Zeit herausstellen. Was aber diesen Staat so besonders macht, ist, dass dort 1999 bereits eine sehr schwere Naturkatastrophe stattgefunden hat. Es gab damals nach massiven Regenfällen schwere Erdrutsche und mehrere 10.000 Tote. Ja, das liegt gerade ein bisschen mehr als 25 Jahre zurück und die Leute haben natürlich eine starke Erinnerung an diese, an diese Ereignisse. Und jetzt ist gerade dieser Bundesstaat wieder sehr heftig getroffen von dem Erdbeben.
Um möglichst viele Menschen noch retten zu können, aus den Trümmern zu bergen, muss nach so einem Erdbeben natürlich alles möglichst schnell gehen. Die internationale Unterstützung ist sehr groß. Zahlreiche Länder und Hilfsorganisationen haben sofort Hilfe zugesagt. Auch die Organisation, für die er arbeitet.
Ja, mein Name ist Jonas Brenner. Ich arbeite für Caritas International in Bogotá und bin zuständig für Hilfsprojekte in verschiedenen Ländern.
Jonas Brenner koordiniert die Hilfe vom Nachbarland Kolumbien aus. Was hat er von Menschen vor Ort gehört?
Also es war natürlich am Anfang direkt eine große Panik. Es waren sehr starke Erdstöße, also 7,2, 7,5 auf der Richterskala. Es sind Gebäude eingestürzt. Und gleichzeitig war auch gestern direkt nach den Erdbeben eine große Solidarität zu spüren bei den Leuten. Also es wurde sich gegenseitig geholfen. Die Leute waren natürlich alle auf den Straßen, weil natürlich keiner in den Gebäuden bleiben wollte, da muss man natürlich auch wissen, dass die Gebäude in Venezuela sehr alt sind. Das sind teilweise Gebäude, die in den 50er, 60er, 70ern gebaut wurden, die auch nicht regelmäßig gewartet werden. Das heißt, es sind ja sehr, sehr unsichere Gebäude und das sieht man natürlich auch daran, dass dann halt viele oder einige Gebäude eingestürzt sind.
Nach so einem schweren Erdbeben zählt ja wirklich jede Stunde, jede Minute. Was sind denn jetzt die allerersten Dinge, die organisiert werden müssen?
Ja, die allerersten Dinge sind natürlich die Rescue, also die Such- und Rettungsmaßnahmen. Ja. Also es gibt einige eingestürzte oder schwer beschädigte Gebäude und da geht es erst mal darum, Leben zu retten. Das heißt, es gibt Suchteams, die versuchen, über die in den eingestürzten Gebäuden, Trümmern noch Personen lebend zu finden, weil es sonst irgendwann auch ein Problem sein könnte mit Luft und dass die auch zu drohen, zu ersticken, die Menschen. Dann ist natürlich ganz klar, also Notunterkünfte und wo dann Menschen unterstützt werden durch Matratzen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, durch Hygieneartikel. Das ist natürlich auch ganz wichtig, genauso wie Lebensmittelhilfen. Dann natürlich auch noch Gesundheit und Traumaarbeit.
Man arbeite unter Hochdruck an der Bergung der Verschütteten, um so viele Menschenleben zu retten, wie es mit Gottes Hilfe möglich sei. Das hat Präsidentin Delcy Rodriguez im Fernsehen gesagt. Jetzt wäre so ein starkes Erdbeben für jedes Land sicherlich eine Katastrophe. Mit Venezuela trifft es aber auch ein Land, das sowieso mit diversen Problemen kämpft. Anfang des Jahres entführten die USA Langzeitmachthaber Nicolas Maduro und dessen Frau. Maduro wurde als Präsident abgesetzt. Seitdem gibt es eine Übergangsregierung, die vom Wohlwollen der USA abhängt. Auch wirtschaftlich geht es dem Land schon sehr, sehr lange schlecht. Ich habe Tobias Lambert gefragt. Das ist schon nochmal eine ganz besondere Situation gerade, oder?
Ja, in der Tat, Venezuela durchlebt seit Jahren eine schwere soziale und Wirtschaftskrise. Viele Leute sind sehr darauf bedacht, irgendwie ihren Alltag zu organisieren, müssen sich mit verschiedenen Jobs über Wasser halten, sind auf Überweisungen von Angehörigen aus dem Ausland angewiesen, etc. Und gerade auch der soziale Bereich, der bis vor 15 Jahren, sagen wir mal, vergleichsweise gut ausgebaut war und große Teile der Bevölkerung auch erreichte, also Stichwort in dem Fall vor allem Gesundheitsversorgung, hat in den letzten Jahren sehr, sehr stark gelitten. Es fehlt an allen Ecken und Enden an Personal, an teilweise medizinischen Geräten, Medikamenten. Da ist also so eine Art Basisabsicherung zwar vorhanden, sobald es an schwerere Erkrankungen auch in den letzten Jahren ging, mussten aber auch die Leute dann im Prinzip, die betroffen waren, das alles selbst bezahlen, wenn sie Zugang zu medizinischer Versorgung haben wollten. Es ist also eine sehr schwierige Lage und natürlich in so einem Fall einer Katastrophe wie dem Erdbeben ist natürlich das Gesundheitssystem in Venezuela darauf nicht vorbereitet. Da werden jetzt sicherlich alle Ressourcen mobilisiert, aber klar ist, dass Venezuela da jetzt auch auf externe Hilfe und Unterstützung und Solidarität angewiesen ist, um mit der Situation einigermaßen zurechtzukommen.
Die ja auch schon direkt angekündigt wurde, ne? Also die Interimspräsidentin hat ja gesagt, es gibt viele Angebote aus dem Ausland. Auch Deutschland hat Hilfe angeboten. Wie ist grundsätzlich gerade der politische Stand in Venezuela, seit diese Übergangsregierung im Amt ist? Es ist ja eine Übergangsregierung. Delcy Rodríguez, Nachfolgerin von Nicolás Maduro, regiert jetzt quasi übergangsweise das Land. Was hat sich da seit Anfang des Jahres getan? Hat sich da großartig was verändert?
Ja, es haben sich schon einige Dinge verändert. Also Delcy Rodríguez regiert ja vor allem mit Unterstützung und Stützung der USA. Die US-Regierung zeigt sich sehr zufrieden mit den Veränderungen, die Rodríguez angestoßen hat in den vergangenen Monaten. Dabei geht es aber vor allem um wirtschaftliche Reformen. Das heißt, es wurde das Erdölgesetz reformiert, das Bergbaugesetz reformiert, das Elektrizitätsgesetz reformiert, immer mit dem Ziel, internationale und vor allem US-Investitionen zuzulassen. Künftig. Das heißt, der US-Regierung, die jetzt so ein bisschen die Hand auf Venezuela drauf hat, geht es vor allem darum, Zugriff zu den Rohstoffen des Landes zu bekommen. Und es geht ja auch um politische Stabilität, denn die ist dafür unerlässlich. Und deswegen setzt die US-Regierung auf Delcy Rodríguez als Übergangspräsidentin und schiebt das Thema Wahlen, denn eigentlich müssten ja irgendwann auch mal Wahlen stattfinden, neue Präsidentschaftswahlen, so ein bisschen in den Hintergrund. Das heißt, hat keine Priorität für die US-Regierung.
Gleichzeitig könnte das natürlich, wenn es jetzt viele wirtschaftliche Investitionen auch geben könnte in den nächsten Jahren, ja für die wirtschaftliche Lage, vielleicht doch für die Menschen zumindest irgendwie eine Verbesserung dann kommen. Gleichzeitig klingt das so, was du sagst, dass sich politisch, auch für Menschen, die unzufrieden waren mit dem Maduro-Regime, dass sich da politisch gerade eigentlich gar nichts geändert hat.
Ja, sehr wenig zumindest. Also es gibt eine zaghafte gesellschaftliche Öffnung. Es gab auch ein Amnestiegesetz, was verabschiedet wurde. Es sind einige willkürlich inhaftierte Personen freigekommen. Aber das sind sehr zaghafte Änderungen bisher. Man kann nicht davon sprechen, dass es Regierungswechsel schon gar nicht, aber auch keinen Politikwechsel in dem Sinne gegeben hat. Was sich verändert hat, ist, dass eben die US-Regierung direkten Einfluss auf die venezolanische Regierung ausüben kann. Das hat es bis Ende letzten Jahres überhaupt nicht gegeben. Das war undenkbar.
Hast du das Gefühl, oder vielleicht zumindest die Menschen, mit denen du gesprochen hast, dass da Vertrauen da ist, dass die Übergangsregierung jetzt zumindest Hilfe organisieren kann, dass man sich darauf verlassen kann?
Also prinzipiell ist das Vertrauen in die Übergangsregierung in der Gesellschaft nicht sonderlich hoch. Ich glaube aber, dass jetzt in diesem konkreten Fall zumindest schon viele Leute davon ausgehen, dass die Regierung das tut, was ihr eben möglich ist und dass sie auch internationale Hilfe koordiniert und dass sie vergleichsweise schnell auch reagiert jetzt auf die Katastrophe. Und neben den staatlichen Behörden etc., die es ja immer noch gibt, die da jetzt tätig werden, gibt es eben auch in Venezuela sehr gute Nachbarschaftliche Organisationsform, wo jetzt sicherlich viel gegenseitige Hilfe auch anläuft. Von daher glaube ich, dass im Falle so einer Katastrophe jetzt Venezuela nicht per se schlechter darauf vorbereitet ist oder reagieren kann als andere Länder. Was natürlich ein Unterschied ist, ist, dass die soziale Infrastruktur eben in den vergangenen Jahren sehr stark zurückgefahren wurde, was nun ein Problem sein könnte. Aber ich glaube, dass da jetzt relativ schnell auch Hilfe und Unterstützung von außen koordiniert wird.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Melissa Güleyin, Ingo Rockenberg, Sonja Smolenski, Shukri Gustmann und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.